Margret Stamm. Education to go.
Education to go, der Erziehungs- und Bildungspodcast mit Margret Stamm und mit mir, Dominik Tiller. Heute Episode 2 vis-à-vis von mir in unserer kleinen Podcast-Kabine sitzt Margret Stamm. Margret, wie waren die Reaktionen, wie waren die Feedbacks, wie waren die Anregungen auf unsere Premiere unseres Podcasts?
Ich bin hoch erfreut, dass so viele Menschen offenbar diesen Podcast gehört haben. Ich habe sehr viele Rückmeldungen. Ich habe keine schlechten Rückmeldungen, was mich eigentlich ein wenig erstaunt, weil Lass die Kinder los ist ja eigentlich ein Thema, das man ja auch divers anschauen kann. Ich habe aber Anregungen gekriegt und die sind ungefähr so, dass die meisten dieser Anregungen betreffen, dass wir noch etwas mehr Tiefgang, dass wir noch etwas mehr Tiefgang hätten erzeugen können. Und das Zweite, was ich halt immer wieder höre, ist, ich hätte keine zu wenig Tipps gegeben oder keine Checklisten. Und das höre ich immer wieder. Ich bin aber eben Erziehungswissenschaftlerin und nicht Erziehungsberaterin.
Also Tipps dazu, wie man den Sohn dazu bringt, dass er mehr im Haushalt hilft, genau. Oder die Tochter wieder auf Normaltemperatur bringt, wenn sie ausrastet oder so. Das wäre dann ein Fall für die Supernanny.
Das wäre ein Fall, genau, für die Supernanny oder eben für eine Sendung mit Familien, die sich porträtieren lassen und die dann Ratschläge von praktisch tätigen Personen bekommen.
Und ich würde mich auch hüten, Ratschläge zu geben, weil ich ja selbst auch immer wieder scheitere. Also ich bin immer wieder gescheitert in der Erziehung meiner Kinder und ich möchte mich gar nicht als allwissendes Role Model präsentieren.
Also mir geht das genauso. Ich werde auch an meinen Referaten werde ich immer wieder gefragt nach Tipps und so. Und ich sage, im praktischen Bereich habe ich N=2 Erfahrungen. Und ich bin viel gescheitert. Beispielsweise weiß ich heute noch nicht, wie man Kinder dazu bringt, das Zimmer aufzuräumen. Oder die Wäsche zu sortieren und so weiter.
Würdest du sogar so weit gehen und sagen, ich habe selbst, weil ich mich so viel damit beschäftige, zu Hause gar nicht so gut gemacht, so ähnlich wie der Koch, der vielleicht zu Hause gar nicht gerne kocht.
Nein, ich glaube, dass ich mich sehr engagiert habe, aber ich war, oder auch mein Partner und ich, wir waren Eltern, die den Kindern sehr viel Selbstverantwortung übergeben haben. Wir waren damals stolz darauf. Und das war too much. Darum sage ich auch, man muss den Alltag mit den Kindern auch strukturieren, man muss Normen haben und wenn man ihnen zu viel Verantwortung übergibt, die sie eigentlich gar nicht übernehmen können, weil sie noch zu jung sind, dann ist das auch eine Überforderung.
Education to go, wir sprechen hier über Themen, die Eltern beschäftigen, aber nicht nur. Nochmal kurz, an wen wendest du dich eigentlich meistens mit deinen Themen, mit deinen Studien, mit deinen Vorträgen? Wer ist dein Publikum? Wer ist unser Publikum mit diesem Podcast?
Also grundsätzlich alle Bildungsinteressierten, sicher auch alle Eltern, Lehrpersonen, bildungspolitisch Tätige, aber auch solche, die in der Ausbildung sind. Ich weiß, dass sehr viele Studierende hat, die meine Bücher, meine Artikel lesen. Also im Prinzip bemühe ich mich darum, einem bildungsinteressierten Menschen weiterführende Gedanken mitzugeben.
Ein Podcast für alle, denen Bildung am Herzen liegt. Heute reden wir über Chancengleichheit und du sagst es bereits im Titel der Folge, die viel zitierte Chancengleichheit ist eine Illusion. Das heißt aber natürlich nicht, dass man nicht daran arbeiten kann, dass sich diese Situation verbessert. Margret, du bist ja eigentlich die Antithese zu diesem Episodentitel. Mhm. Du kommst aus einer Arbeiterfamilie, wenn ich richtig informiert bin, und du bist Akademikerin. Ja.
Es gibt nur 7% Professorinnen, die aus einer Arbeiterfamilie kommen. Ja. Das stimmt. Aber ich schaue natürlich jetzt auf meine Laufbahn zurück und ich sehe, wo eben auch die Achillesfersen liegen. Ich bin ja nicht einfach nur so erfolgreich gewesen, oder?
Aber das kann man schon sagen, das hat sich geändert. Ich denke jetzt mal, die Zeit meiner Großeltern oder vielleicht deiner Eltern, da war Herkunft eigentlich alles. Also Bauernkinder wurden meistens Bauern und Ärztekinder wurden meistens Ärzte oder Ärztinnen. Das hat sich schon geändert. Zwei meiner besten Freunde kommen aus Migrantenfamilien und sind beide, waren an der ETH.
Genau, es hat sich ganz sicher etwas verändert. Vor allem hat sich die Durchlässigkeit verändert. Aber ich nehme an, darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Was sich aber nicht verändert hat und was die neueste PISA-Studie, die letzten Herbst erschienen ist, zeigt, dass die Schere eben die durchschnittlich noch mehr aufgeht, als sie schon vor 4 Jahren bei der letzten Studie aufgegangen ist.
Also die Bildungsungleich hat sich sogar noch verschärft seit den 70er und 80er Jahren, sagst du. Ja. Wenn das so ist, dann hat die Politik versagt.
Also ich glaube, das ist ein Ausspruch, der teilweise sicher richtig ist, aber ich glaube, die Hintergründe sind schon noch differenzierter. Und ein Hintergrund oder ein Faktor, ein wichtiger Faktor ist, dass wir eben heute eine neue, ich sag mal, bildungsambitionierte Mittelschicht haben. Also gut gebildete, die jetzt eben sehr viel dafür tun, dass ihre Kinder erfolgreich werden. Wir haben aber auch eine relativ breite Schicht, die oder Milieus, die einfach gestellt sind oder sogar sozial schwache Familien. Und dort ist eben die Zurückhaltung sehr groß. Also solche Familien sind häufig sehr kritisch einer akademischen Ausbildung gegenüber. Es fallen dann so Sprüche, wer ans Gymnasium geht, weiß nicht, was arbeiten heißt. Und es gibt, die haben häufig ein Notwendigkeitsdenken. Sie wollen, dass ihre Kinder möglichst bald etwas verdienen. Es gibt eben auch solche Faktoren, die diese Chancengleichheit bremsen. Und das andere ist, was wir aber schon viele Jahre wissen, dass Kinder, dass die soziale Herkunft nach wie vor einfach
keine Rolle spielt.
Eine die größte Rolle spielt.
Nein, aber ich meine, es kommt, jedes Kind kommt mit unterschiedlichen Begabungen zur Welt, aber das heißt nicht, die Talente werden nach Herkunftsschichten verteilt.
Genau, die Talente werden nicht nach Herkunftsschichten verteilt, sondern die einen Kinder aus einer Akademikerfamilie hätten zum Beispiel ein praktisches Talent, ein handwerkliches Talent, aber wahrscheinlich besuchen sie trotzdem das Gymnasium, währenddem ein Kind aus einer Arbeiterfamilie ist vielleicht akademisch.
Du sagst eigentlich, die Falschen kommen ins Gymnasium oft.
Nicht nur.
Ja. Also das Ganze ist wechselseitig. Es gibt Kinder aus Akademikerfamilien, wie du es jetzt sagst, die besser in einer Berufslehre aufgehoben werden, vielleicht auch talentierter werden oder glücklicher als HandwerkerInnen.
Ja.
Umgekehrt eben intellektuell begabte Kinder aus sozial einfachen Schichten schaffen es nicht. Mhm. Gibt es denn Zahlen dazu?
Es gibt Zahlen dazu insofern, dass man sieht, dass Kinder also haben die Eltern studiert, dann ist die Situation heute so, dass durchschnittlich ungefähr 88% der Kinder auch irgendwie, also sicher mal eine Matura machen. Bei den Arbeiterkindern, bei den aus einfach gestellten Familien hat sich die Quote seit den 70er Jahren kaum erhöht. Es sind ungefähr 20% der Arbeiterkinder, der einfachgestellten Kinder, die eine Matur machen. Und wenn der Vater oder die Mutter, also wenn der Vater keine Ausbildung hat, sind es 4%. Das heißt, bei den Akademikerkindern ist die Quote sehr angestiegen und bei den anderen ist sie stagniert.
Müssten denn die gut situierten Eltern oder die Akademikereltern ihre Ambitionen runterfahren und ihre Kinder weniger fördern, damit die weniger privilegierten Platz im Gymnasium bekommen?
Ich bin froh, dass du diese Frage stellst. Und ich möchte hier ganz klar sagen, dass es ein demokratisches Recht ist, dass Akademikereltern ihre Kinder fördern. Also das wäre falsch, wenn man sagt, ja, die sollen mal aufhören, so ehrgeizig zu sein, dann hätten nämlich die anderen mehr Chancen. Ich plädiere und ich bin überhaupt nicht dagegen, dass diese Kinder ans Gymnasium gehen. Ich finde das auch gut. Aber es müssen Neigungen und Interessen und Fähigkeiten im Zentrum stehen. Und wenn dem so wäre, dann wären eben mehr Akademikerkinder, die handwerkliche Interessen haben, wären in der Berufsbildung. Und in der Berufsbildung gibt es sehr wenige Akademikerkinder. Ja. Und umgekehrt wären eben mehr Kinder aus einfach gestellten Familien an den Gymnasien.
Weil beides geht nicht, weil wir nicht genug Platz haben. Wir haben letztes Mal in der ersten Episode ja auch über diese Förderindustrie gesprochen, im Zusammenhang mit Gymiprüfungen und so weiter. Weil grundsätzlich gilt ja, wenn immer mehr ans Gymnasium wollen, wird es für alle enger.
Genau.
Es gibt nicht unbegrenzt Platz.
Genau. Eben, und deshalb bin ich froh, dass du das ansprichst, weil ich bin überhaupt nicht für eine Erhöhung der Gymnasialquote, sondern für eine Umverteilung oder eben, dass Neigungen und Interessen im Mittelpunkt stehen. Es ist nur eine wichtige, ein wichtiger Aspekt, möchte ich nur erwähnen. Meine Kollegin von der ETH, die Elsbeth Stern, die hat ja Untersuchungen gemacht mit Gymnasiasten im Kanton Zürich. Und ihre Hauptaussage ist, dass mindestens 30%, aber das ist ihre Aussage, nicht meine, mindestens 30% der Kinder gehören aus kognitiver Sicht, also aufgrund ihrer Intelligenz, nicht ans Gymnasium. Und sie würden den begabten Kindern aus einfachen Sozialschichten den Platz wegnehmen. Das ist ihre Aussage, das entspricht nicht unbedingt meiner Überzeugung, aber ich plädiere, ich denke, man muss nicht unbedingt eine sehr hohe Intelligenz haben, um ans Gymi zu gehen, aber man muss Interessen haben und man muss akademische Interessen und Neigungen haben und sonst vielleicht eher eine Berufslehre machen.
Du hast vorhin noch einen Aspekt ins Spiel gebracht, den ich hier auch noch ein bisschen vertiefen möchte. Es kann ja auch sein, dass es nicht nur an Möglichkeiten liegt, sondern eben auch am fehlenden Willen der Eltern, von Eltern aus einfacher sozialen Schichten. Es ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber weshalb denkst du denn, ist das immer noch so, dass gewisse Eltern gar nicht wollen, dass sich ihre Kinder in eine akademische Laufbahn begeben und sich quasi auch sozial von ihnen entfernen?
Ja, genau, ganz genau. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe. Wenn man als Familie die Akademie nicht kennt, dann hat man Angst. Es gibt ja auch den Begriff der Aufstiegsangst, also dass Kinder, die spüren, meine Eltern finden die Studierte schwach oder blöd.
Und die wissen nicht, was Arbeiten heißt.
Genau, ganz genau. Und solche Familien haben häufig auch Bedenken, erstens, dass das Kind zu teuer wird am Gymnasium, dass es dann eine lange Ausbildung gibt, die nur kostet, und vor allem eben aber auch, dass das Kind sich von ihnen entfernt, dass es überheblich wird. Man sagt, dann bleib am Boden. Eben, du musst nicht meinen, du seiest besser als wir. Es gibt auch eine sehr starke Abneigung gegen die Akademikerwelt. Die ist verbreitet.
Aber es gibt ja dann auch noch, man muss es ja auch erkennen, ob ein Kind gemacht ist für eine akademische Karriere. Also kommt es oft auch vor, dass die Eltern das gar nicht sehen, dass ein Kind mehr könnte, als es dann eigentlich macht?
Beides. Es gibt Eltern, die das nicht sehen, andere, die es nicht sehen wollen. Wichtig ist auch, was die Schule macht, was die Lehrperson sagt. Und weil einfach gestellte Eltern vertrauen sehr häufig der Lehrperson. Und sie sagen, das war in unserer Studie zumindest so, sie sagen, die Lehrperson ist die Professionelle. Und sie ist ausgebildet und sie kann unser Kind gut einschätzen. Und wir wissen zum Beispiel aus der PISA-Studie, dass Kinder aus einfach gestellten Verhältnissen im Durchschnitt sehr, sehr gute Noten haben müssen, bis man sie fürs Gymnasium empfiehlt. Und das Potenzial sucht man eben bei solchen Kindern weniger. Also ich kann das auch aus meinem eigenen Leben sagen. Ich bin ja ein Arbeiterkind gewesen und man lernt ja in der Familie dann nicht, sich gut auszudrücken. Oder meine Sprachfähigkeit war nicht gut. Und ein Lehrer hat zu meiner Mutter einmal gesagt, wissen Sie, Ihre Tochter wird es in der Sprache nie auf einen hohen Level bringen, weil Sie können Ihrem Kind ja gar nicht das geben, was es eigentlich brauchen würde. Das ist heute eigentlich nicht häufig, nicht mehr so, aber Lehrpersonen sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die wirklich das Potenzial suchen, die diesen Kindern sagen, du schaffst das, ich unterstütze dich. Und andere, die sagen den Eltern, wissen sie, sie können ja ihrem Kind nicht helfen.
Also da kommt, also die Bedeutung, die den Lehrpersonen zukommt, die ist enorm.
Die ist enorm, die ist sehr wichtig und vor allem eben, dass sie auch sehen, wie Kinder unterstützt werden und dass Kinder aus gut situierten Familien eben Unterstützung haben eigentlich in vielen, vielen Bereichen und andere aus einfachgestellten Familien, die müssen alles selber erarbeiten. Die haben teilweise nicht einmal ein eigenes Zimmer oder nicht einmal einen eigenen Tisch, müssen die Hausaufgaben am Küchentisch machen, noch kleine Kinder, kleine Geschwister daneben hüten. Und das wäre Chancengerechtigkeit, wenn man solche Kinder unterstützt, dass sie die Nachteile, die sie haben, dass die minimiert werden können und dass man nach ihrem Potenzial sucht. Und dann sieht man relativ schnell, wenn so ein Kind die Fähigkeiten hat und eben auch das Interesse hat. Aber dann muss dieses Kind auch noch wollen. Ich habe vorhin von der Aufstiegsangst gesprochen.
Du hast jetzt etwas gesagt, das ich auch noch aufgreifen möchte. Wenn das Kind keinen guten Platz hat zum Lernen, kein schönes Zimmer oder kein zu wenig Licht oder was auch immer, dann wird es auch schwieriger. Diese sozialen Unterschiede, die haben sich extrem verdeutlicht während der Pandemie. Dabei war wirklich auffallend, dass eben auch das Virus nicht alle gleich behandelte. Mhm. Ich gebe ein Beispiel, ein Kind von einer alleinerziehenden Mutter, die an der Kasse eines Supermarktes gearbeitet hat während Corona, hat wahrscheinlich den Lockdown weniger gut verkraftet als ein Kind eines Brokers an der Goldküste. Also schnelles Internet zu Hause und vielleicht noch die Eltern im Homeoffice, die helfen konnten. Was haben wir gelernt aus dieser Erkenntnis?
Wir haben zum Beispiel gelernt, dass etwa 19% dieser Risikokinder, die eben vielleicht alleine zu Hause waren, die keine Betreuung hatten, die keine Unterstützung hatten, dass die sich aus der Schule ausgeklinkt haben. Die haben teilweise wir hatten ja nur 7 Wochen Lockdown. Das müssen wir klar sehen. Deutschland hatte 40 Wochen die Schulen geschlossen. Wir 7.
Wir sind noch glimpflich
davon gekommen. Aber wir haben etwa 19%, die sich dann ausgeklinkt haben, die gar keinen Kontakt hatten zur Schule. Und diese haben teilweise laut Schulen, laut Fachleuten haben die auch heute Mühe, wieder regelmäßig zur Schule zu gehen und sich präsent zu zeigen.
Das ist eigentlich ein ziemlich deprimierendes Bild. Ja. Also wir haben wenig gelernt daraus.
Also ich glaube, die Schere geht eben auch auf, weil die Kinder, die zum Beispiel zu Hause die in der Familie ein Haus hatten, einen Garten hatten, Elternteile waren vielleicht beide zu Hause, man hat sich eingerichtet mit den Laptops, mit dem WLAN und so weiter. Und das hat dann geklappt, mehr oder weniger. Es gab auch gerade begabte Kinder, die den Lockdown sehr geschätzt hatten, weil sie sich selbst organisieren konnten.
Nicht mehr so gestört wurden.
Genau. Und in ihrem eigenen Tempo lernen konnten und so weiter. Und die anderen, die das nicht hatten, die hatten teilweise wirklich große Schwierigkeiten, auch weil sie Familienbetreuungsaufgaben übernehmen mussten.
Du hast ganz zu Beginn gesagt, die Schere ist noch weiter aufgegangen und ich habe dann gesagt, dann hat die Politik versagt. Mhm. Ich habe selbst viel mit Bildungspolitikerinnen gesprochen, in Radiosendungen, zum Beispiel mit der Zürcher Schulvorsteherin während des Lockdowns, auch mit den obersten Schweizer Lehrerinnen und Lehrern und was fast immer als ich sage mal, Legitimation zurückkam. Unser Bildungssystem ist durchlässig, das heißt, alle Kinder, auch Kinder von Migranten oder Migrantinnen, können dann auch später noch nach einer Lehre oder so eine Hochschulkarriere in Angriff nehmen. Wird das Problem einfach schön geredet?
Also ich bin froh, dass du das nochmals aufgreifst, sonst hätte ich das dann sicher getan, weil ich es eine wichtige Frage finde. Es hat sich in dieser Hinsicht wirklich etwas getan mit dem Aufbau der Fachhochschulen. An den Universitäten beispielsweise ist der Großteil, zwei Drittel oder noch mehr der Eltern sind Akademiker. In den Fachhochschulen sind es ein Drittel. Man kann also sagen, die Fachhochschulen tragen dazu bei, dass diese Chancengleichheit oder die Verwirklichung, dass ich eine akademische oder eine Laufbahn nach oben einschlagen kann, dass diese Chance größer geworden ist. Was für mich aber ein Alibi ist, wir haben vorhin vom begabten Kind aus einfachen Verhältnissen gesprochen. Wenn man diesen Kindern sagt, dir können die Eltern sowieso nicht helfen, das Gimmi wird zu schwer für dich, auch wenn das Kind sehr gute Noten hat, und man sagt, du kannst ja später dann noch. Also du kannst ja dann später, du machst deine Lehre und dann kannst du immer noch. Und das kritisiere ich, dass man die Durchlässigkeit, die gute, wir haben wahrscheinlich eines der durchlässigsten Systeme, die es gibt, aber dass man für die Kinder, die eigentlich eine wirklich Unterstützung, eine intellektuelle Unterstützung brauchen würden, dass man das als Alibi nimmt. Und das finde ich eben auch eine Achillesferse, dass man die Eltern, die Bedeutung der Eltern so herausstreicht. Das ist ja nicht chancengerecht, dass Eltern dass die Schule erwartet, dass Eltern ihre Kinder unterstützen. Und das ist ja ganz klar, das ist ja ein demokratisches Recht, aber die das nicht haben, das müssten wir einfach viel mehr in unsere Köpfe hineinnehmen.
Also dass man nicht quasi so einen Mythos generiert und sagt, oh, die werden jetzt noch ruhig gestellt und ja, ihr könnt ja dann später noch, obwohl sie eigentlich wahnsinnig talentiert werden, genau. Auch gleich ans Gymnasium zu gehen.
Und eben umgekehrt, dass man eben die Kinder mit aus Akademikerfamilien, die zum Beispiel Schreiner werden möchten an sich oder Köche, einen Koch, Kochlehre machen möchten, dass man die auch animiert und sagt, und nicht nur immer sagt, die Berufslehre ist super, sondern dass man das auch auf das eigene Kind anwendet.
Aber wenn du jetzt sagst, wir haben ja dieses eines der durchlässigsten Bildungssysteme, ich sage mal Europas, dann passt das ja nicht zusammen mit der Aussage von der Schere, die noch mehr aufgegangen ist.
Es sind ja eben lange nicht alle, zum Beispiel diejenigen, die nur einen Sek B Abschluss machen oder einen Sek C Abschluss, also eine Realschule machen. Von denen gehen nur 2% nachher, machen die eine höhere Ausbildung. Also es ist so, dass eben gerade die eher schulisch abgehängt werden, das sind ja meistens solche aus einfachen Familien, es gehen lange nicht alle an die Fachhochschule, sondern und die PISA-Studie zeigt ja die Durchschnittszahlen und deshalb passt das schon sehr gut zusammen. Man kann ja auch sagen, jede ist des eigenen Glückes Schmied.
Das ist so diese American Dream, vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte. Ich denke immer ein bisschen, das ist ein Mythos. You can get it if you really want. Ich frage mich oft, weshalb sich dies gerade in den USA so hartnäckig hält. Weil, also wenn man schwarz war in den USA oder ist, dann waren die Chancen eigentlich nie so gut. Also es war nie so, dass alle alles erreichen können, wie das eben im American Dream transportiert
aber
wird.
Es
also
ist eben ein Dream. Mythos. Es ist ein Dream. Und Träume sind häufig Mythen und wir halten ja uns an diesen Mythen. Aber wir müssen sagen, es gibt gute Beispiele. Es gibt auch in der Schweiz gute Beispiele von benachteiligten jungen Menschen, die etwas machen und sehr erfolgreich sind. Aber wenn wir das durchschnittlich betrachten, stimmt diese Aussage überhaupt nicht. Es ist eher so, es sind Ausnahmen und der Apfel fällt in der Regel nicht weit vom Stamm.
Man beobachtet das ja auch zum Beispiel im Sport. Kinder von Migrantinnen und Migranten sind oft mit viel mehr Biss und Willen bei der Sache im Fußball als sehr prominentes Beispiel als die Schweizerinnen und Schweizer, weil es für sie oft die einzige Möglichkeit ist zum Aufstieg. Siehe Schweizer Fußballnationalmannschaft.
Ja, genau. Es ist aber auch so, dass Migrantenfamilien ja häufig migrieren, weil sie den Wunsch haben, dass das, was sie selber nicht haben verwirklichen können, dass ihre Kinder in der Schweiz das verwirklichen. Und viele Migrantenkinder stehen auch unter großem Druck, erfolgreich sein zu müssen, weil die Eltern ja diese Last auf sich nehmen, Geld sammeln, die ganze Familie sammelt Geld, damit das Kind eine gute Ausbildung machen kann. Bei den Einheimischen ist das überhaupt nicht so. Also die stehen häufig, viele stehen nicht unter diesem Druck wie Kinder aus Migration.
Also das heißt, sind denn die Schweizer und Schweizerinnen Kinder verweichlichter, weil sie ja mehr, also ich sage jetzt gerade im Sport, weil sie ja diverse Optionen haben. Sie müssen es nicht unbedingt mit dieser Fußballkarriere jetzt hinkriegen. Sie haben noch andere Optionen.
Also ich würde sagen, es gibt ja nicht die Schweizer Familie, sondern sehr unterschiedliche Familien. Aber es gibt einen Trend dazu, auch bei Schweizer Familien, dass Kinder brillieren sollen. Also erstens in der Schule und zweitens auch neben der Schule. Also in mindestens einer Sportart sollen sie gut sein. Es ist vielleicht nicht so wie das Beispiel des Fußballs, das du erwähnt hast, weil diese Migranten, Jungen, meistens sind es ja Jungen, die möchten ja Profifußballer werden. Und ich würde meinen, bei vielen Schweizer Familien ist das nicht so. Aber es fällt ja auf, dass in vielen Familien heute die Schule wichtig ist, die Noten wichtig sind. Und zweitens soll man in Musik oder im Sport irgendwo ein Talent haben. Und dieses Talent muss man dann fördern. Und das gibt dann auch einen gewissen Druck.
Chancengleichheit ist eine Illusion. So heißt unsere heutige Folge. Eigentlich eine sehr deprimierende These von dir. Was machen wir jetzt damit? Ich habe ganz am Anfang gesagt, das heißt ja nicht, dass wir es nicht verbessern können und daran arbeiten, dass es eben nicht so bleibt. Es wäre ja anzustreben, eben diese viel zitierte Chancengleichheit. Was denkst du?
Also wir können dort ansetzen beim positiven Blick auf alle Kinder, aber eben auch mit einem positiven Blick auf Kinder aus bescheidenen Verhältnissen, dass die Potenzial haben, das vielleicht nicht gefördert wird, das man nicht sieht. Die Potenzialorientierung, die ist ja heute so in den Köpfen vieler Lehrpersonen drin und ist auch in vielen pädagogischen Leitideen von Schulen drin. Nur haben sie manchmal einfach zu wenig Zeit, die Lehrpersonen, diese Potenzialförderung wirklich zu betreiben, weil sie so viele Aufgaben haben. Aber ich habe so einen Dreischritt. Das Dürfen, das Können und das Wollen. Dass man in der Schule das Dürfen im Blick hat, wenn wir jetzt Kinder in den Blick nehmen, die eben aus einfachgestellten Familien kommen, die aber man merkt, die haben etwas drauf. Dass man denen dann sagt, du darfst Ambitionen haben, ich unterstütze dich, das Gymnasium soll für dich eine Option sein. Das wäre das Dürfen. Das Können ist dann die Frage, wie können wir solche Kinder unterstützen, dass sie das können. Also was brauchen solche Kinder? Es gibt zum Beispiel jetzt Gemeinden, die diesen Kindern spezifische Unterstützungsmaßnahmen zuteilkommen lassen, damit sie, im Kanton Zürich ist ja noch diese Gymi-Prüfung, damit sie bessere Chancen haben. Das ist ein Aspekt von Chancengerechtigkeit. Und das Wollen, das ist der dritte Teil. Und das betrifft jetzt eben, dass die Lehrperson auch mit den Eltern zusammenarbeitet. Am Anfang haben wir davon gesprochen, dass häufig Eltern skeptisch sind und sagen, nein, wir wollen das nicht, akademische Karriere wollen wir nicht. Und dass man solche Eltern eben ins Boot holen muss und sie auch überzeugen muss, dass sie ein Kind haben, das begabt ist und dass sich dieser Weg für das Kind lohnt. Und da braucht es auch eben etwas Wille der Schule. Erwachsene in unserer Studie sagen, mein Primarlehrer hat mich unterstützt und er hat mir gesagt, du schaffst das. Und nicht, es ist zu streng oder zu viel für dich. Du schaffst das. Das ist vielleicht die zentrale Motivation.
Fördern und unterstützen, das nehme ich mit aus dieser Episode. Und mit dieser großen Herausforderung hören wir auf für heute. Was hast du noch für weiterführende Informationen zum Thema Chancengleichheit? Hast du noch Tipps oder Anregungen zu unserem heutigen Thema?
Also ich habe auf meiner Webseite finden sich Dossiers zu diesem Thema und jetzt reiche ich dann in 2 Wochen mein Manuskript ein für mein neues Buch und das heißt dann «Von unten nach oben». Arbeiterkinder am Gymnasium.
Perfekt. Und wann erscheint es?
Im November.
Schreiben wir uns auf. Wer dir auf X folgt, Margrit, bekommt auch immer Bildungsthemen von dir in Kurzform präsentiert und eben auf deiner Webseite margritstamm.ch. Feedbacks, Anregungen, info@margritstamm.ch. Ja. Education to go, der Bildungs- und Erziehungspodcast. Abonniert uns auf eurem Lieblingspodcast-Portal. Uns gibt's jeden Monat. Worüber sprechen wir das nächste Mal?
Das nächste Mal gehen wir wieder näher zur Familie und zu den Kindern. Wir sprechen von den kleinen Königen in der Familie, also von Kindern, die sehr stark im Zentrum stehen und die leider häufig, das ist falsch, aber sie werden häufig so in Buchform als kleine Tyrannen beschrieben.
Kleine Könige.
Kleine Könige.
Ich bin der Dominik Diller. Ich bedanke mich fürs Interesse. Danke dir, Margrit Schramm,
für die Expertise. Danke.